Lang ist es her. Ganze 13 Tage nach unserer letzten Spezialfolge zur NBA hören wir uns heute endlich wieder. Und damit erstmal ein Moin an alle, die uns zuhören und die so brav die erste kleine Frühlingspause des Major Talks ertragen haben. Wir sind heute wieder für euch da und keine Sorge. Im Laufe des Monats werden wir auch wieder zu unserem gewohnten Mittwochsrhythmus zurückkehren. Wie sagt man so schön, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und trotzdem bin ich heilfroh, dass ich heute wieder nicht alleine sitze. Deshalb auch erstmal ein schönes Moin an dich, Ferdi, grüße dich.
Moin, Bjarne.
Wir haben heute, so wie es gewohnt seid, wieder einiges für euch vorbereitet. So sprechen wir in der NFL über große Trades und die Situation rund um die New Orleans Saints. Dazu lassen wir in der NBA das All-Star-Game-Revue passieren und haben genaues Auge für euch auf die öffentliche Darstellung der Utah Jazz-Spieler gelegt. Dazu besprechen wir in der NHL die besondere Auszeichnung von Tim Stützle im letzten Monat und stellen in der MLB nochmal eine ziemlich große Legende des Sports vor. Zuerst allerdings fangen wir mit einer ganz neuen Rubrik in unserem Podcast an, da freue ich mich besonders drauf, die Newsrunde. Und jetzt bin ich doch mal ziemlich gespannt, was für News du uns da in der NFL rausgesucht hast, Ferdi.
Ja, wie du schon sagst, besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und weil wir ja so lange jetzt uns erstmal nicht gehört haben, habe ich die wichtigsten Off-Season-Moves der NFL zusammengefasst. Klar, das sind nicht alle und jeder muss für sich abwiegen, was jetzt vielleicht unfassbar wichtig ist. Deswegen seid nicht zu enttäuscht, wenn vielleicht von eurem Lieblingsteam nicht der eine Move dabei ist. Ich fange mal ganz oben an. Und zwar haben die Minnesota Vikings sich von Tight End Kyle Rudolph getrennt nach 10 Jahren. Grund dafür ist sein Gehalt. Die Vikings brauchen etwas mehr Capspace im nächsten Jahr. Auf diese ganze Capspace-Situation wollen wir eh gleich noch ein bisschen genauer schauen. Dann Dak Prescott. Bei den Dallas Cowboys gibt es wohl keine Geldsorgen, denn der hat einen neuen 4-Jahres-Vertrag unterschrieben für insgesamt 160 Millionen mit einem Signing-Bonus von 66 Millionen. Das ist übrigens der höchste der NFL-Geschichte. Dann Jared Goff bekommt seine erste neue Waffe bei den Detroit Lions. Tyrell Williams unterschreibt bei den Lions. Der wurde ja vor ein paar Wochen von den Raiders entlassen. Für die Lions unfassbar wichtig, einen guten Wide Receiver zu holen, weil ja Kenny Golladay und auch Marvin Jones beide in der Free Agency Phase höchstwahrscheinlich gehen werden. Dann die Denver Broncos haben mit Justin Simmons sich auf einen zweiten Franchise Tag geeinigt. Man arbeitet jetzt an einer längeren Verhandlung und möchte einen Langzeitdeal erzwingen oder möglichst für beide Seiten gut profitieren und profitabel erstellen. Dann kommen wir auf die Champions, die Tampa Bay Buccaneers. Chris Godwin wird da auch mit dem Franchise-Tag belegt und bleibt den Bucks mindestens ein Jahr erhalten. Levante David, der Linebacker, der im Super Bowl ein so starkes Spiel gemacht hat, der bekommt dagegen einen neuen Vertrag, der geht über 2 Jahre. Dann einer der besten Wide Receiver in der NFL, Allen Robinson, bekommt bei den Chicago Bears den Franchise-Tag. Er wollte eigentlich weg aus der Monsters of the Midway City. Er kann jetzt erstmal nicht zu einem Contender wechseln und muss hoffen, dass er einen vernünftigen Quarterback an die Seite gestellt bekommt. Und ein vernünftiger Quarterback für die Bears könnte tatsächlich Alex Smith sein, der Comeback Player of the Year, denn der wurde bei Washington beim Footballteam entlassen und sucht jetzt nach einer neuen Adresse, denn er möchte unbedingt noch weiterspielen und ist noch nicht fertig mit seiner Karriere. Bjarne, habe ich jetzt einen wichtigen Move vergessen? Und wenn ja, welcher? Und wenn nein, welcher von diesen Moves ist für dich erstmal der krasseste?
Naja, ein, zwei Moves hast du vergessen, aber die besprechen wir gleich hoffentlich nochmal. Stichwort JJ Watt, ja, genau. Und so weiter. Aber es sind einige krasse Moves dabei. Wie gesagt, für die Bucks auf jeden Fall, dass David und auch Chris Godwin bleiben, ist sehr, sehr viel wert. Und für Dak Prescott würde ich sagen, war das ein Monster-Move. 4 Jahre, 160 Millionen. Du hast es gerade gesagt, 66 Millionen Signing-Bonus, muss man sich mal vorstellen. Wahnsinn, also als ich das gelesen habe, wurde mir erstmal schwindelig morgens, aber freue mich für den Jungen.
Und es wird, glaube ich, auch alle Dallas Cowboys Fans freuen und vor allem auch alle Spieler bei den Cowboys. Denn wenn man sich die Statistiken anguckt, in dieser Saison alleine mit Dak Prescott auf dem Platz sind alle Starspieler wie ein Amari Cooper, ein CeeDee Lamb oder ein Ezekiel Elliott deutlich besser unterwegs. Heißt, die Cowboys sind wirklich ein ganz großer Gewinner von diesem Deal. Auch Dak Prescott natürlich mit 160 Millionen plus die 66 hast du ausgesorgt. Da sind wir uns alle einig. Um jetzt, glaube ich, chronologisch so ein bisschen den Faden zu behalten, würde ich tatsächlich JJ Watt erstmal hinten anstellen und sagen, wieso es überhaupt zu so prominenten Moves kommt, wie zum Beispiel, dass Kyle Rudolph ein neues Team sucht, weil er entlassen wurde. Denn der Grund dafür ist die Cap-Situation in der kommenden Saison. Wir alle wissen, klar, Corona-Pandemie, viele Leute haben Probleme finanziell, weil, ja, es kann nicht so ausgeübt werden, Sportvereine sowieso, Fans fehlen, sonstiges fehlt Und in der NFL hat man sich jetzt darauf geeinigt, eine niedrigere Gehaltsobergrenze festzulegen fürs neue Jahr. Es wurde ja lange spekuliert, wird es 180 oder 185. Man hat jetzt die goldene Mitte genommen und die Gehaltsobergrenze fürs kommende Jahr liegt bei 182,5 Millionen US-Dollar. Wenn man jetzt im Internet ein bisschen fleißig recherchiert, so wie das für mich ja eigentlich üblich ist, dann sieht man, acht Teams sind Stand jetzt noch über dieser Gehaltsgrenze im kommenden Jahr und deswegen müssen halt sowas getätigt werden, wie eine Entlassung zum Beispiel bei Kyle Rudolph. Aber es gibt nicht nur diese Entlassung als Möglichkeit, um Cap einzusparen, heißt Gehalt einzusparen im nächsten Jahr. Es gibt noch drei weitere Moves und da werde ich jetzt einmal kurz sagen, welche das sind, welcher Sinn dahinter steckt und welches aktuelle Beispiel da in der NFL rumläuft. Der erste Move ist die Umstrukturierung bei laufenden Verträgen. Das heißt, ein Gehalt wird umstrukturiert, entweder wird Gehalt in die Zukunft geschoben, in die kommenden Jahre, oder vom Gehalt wird was abgeschaufelt und auf den Signing-Bonus geschoben. Das ist zum Beispiel bei Christian McCaffrey jetzt ein Fall gewesen bei den Carolina Panthers, das wohl mit der prominenteste Name, natürlich auch Drew Brees, aber wie gesagt, New Orleans Saints kommen gleich noch etwas genauer. Die zweite Möglichkeit ist ein ganz neuer Vertrag, den hat nämlich zum Beispiel Big Ben Roethlisberger in Pittsburgh bekommen. Man streicht den alten Vertrag, sucht einen neuen Vertrag. Big Ben hat, glaube ich, für 2 Jahre unterschrieben. Gehalt geht vor allem auf den Signing-Bonus und in die Zukunft, damit man dieses Jahr etwas mehr Spielraum hat. Dann die dritte Möglichkeit ist ein Trade. Und wir haben vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Carson Wentz ist nicht mehr bei den Philadelphia Eagles, sondern bei den Indianapolis Colts. Und Grund dafür ist, Wentz war nicht mehr so gut bei den Eagles und er hat auch jede Menge Capspace eingenommen. Und man hat sich jetzt dafür entschieden, mit Hurts weiterzumachen, Wentz für viel Capspace auch weggegeben. Und dafür hat man im Gegenzug 2 Picks bekommen im Draft, die ja so genommen erstmal im Gegenzug überhaupt kein Cap kosten. Heißt, das kann man machen, um Cap in der kommenden Saison einzusparen und irgendwie noch was Profitables mitzunehmen. Und wie gesagt, die letzte, vierte Option ist eine Entlassung, wie zum Beispiel bei einem Mason Rudolph, wie bei Kyle Rudolph zum Beispiel bei den Vikings. Jane, von diesen 4 Optionen, wärst du jetzt GM in der NFL? Was würdest du machen?
Ich bin erst einmal noch immer seit 3 Minuten beeindruckt, wie du es geschafft hast, dich selber zu loben. Also, wenn ich es schon nicht mache, machst du es selber. Bin ich beeindruckt seit 3 Minuten. Aber so ist es für dich üblich. Kenne ich nicht anders. Wenn ich in der NFL wäre, wie gesagt, wir kommen jetzt, denke ich mal, zum Beispiel bei den Saints. Und wenn wir uns da das ein bisschen genauer anschauen, ich meine, du hast es eben gerade gesagt, wir sind bei 182 Millionen Dollar, beträgt der Capspace ungefähr. Wenn ich richtig recherchiert habe, haben die gerade 252 Millionen. Das ist ein bisschen zu viel. Das heißt, sie müssen irgendwelche von den Optionen, die du gerade erzählt hast, nutzen. Und als allererstes liegt natürlich auf der Hand, auch wenn es die unschönste ist, zu entlassen. Ja, das haben die Saints ja zum Beispiel schon gemacht, indem sie den Offensive Lineman Nick Easton entlassen haben. Und ich glaube, da werden noch ein paar andere folgen. Quan Alexander ist dann ein Beispiel, Malcolm Brown könnten beide noch folgen, sodass sie da ziemlich viel Capspace dadurch locker machen könnten. Von diesen Vertragsumstrukturierungen halte ich persönlich eher weniger was. Beispiel Drew Brees. Ich meine, da wird einfach nur immer wieder was nach hinten geschoben und nach hinten geschoben. Das fällt dir irgendwann auf die Füße. Und durch Corona fällt es dir halt nicht auf die Füße, sondern ziemlich hart in die Fresse, um das mal auf Deutsch zu sagen. Und deswegen, ja, wird es am Ende danach laufen, dass man sich nach Trades, oder Vertragsauflösungen sozusagen, Entlassungen, Ausschau halten muss. Und ich bin sehr gespannt, was zum Beispiel die Saints noch machen werden, weil sie müssen mindestens 60 Millionen an Capspace abbauen.
Das auf jeden Fall. Um jetzt nochmal auf deine Kritik zurückzukommen mit der Umstrukturierung. Man muss ja sagen, klar, wenn man das immer weiter aufschiebt, ne, wir kennen alle das Sprichwort, was du heute kannst besorgen, verschieb besser nicht auf morgen. Wobei alle in der NFL sagen, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Wir rechnen im nächsten Jahr mit volleren Stadien, auch wenn das in der NFL schon sehr voll war im Vergleich zum Rest der Welt in diesem Jahr. Das muss man auch ganz klar sagen. Es gibt im nächsten Jahr ein neues TV-Rechte-Paket in den USA, heißt, da wird auch nochmal mehr Geld reinkommen in die Liga und daher glauben Teams und die Franchises, wenn wir das in die Zukunft schieben, dann geht's auch wieder bergauf und wir können diese Phase momentan so überstehen. Was ich vergessen habe zum Beispiel zu sagen, bei Trades darf man ja auch nicht vergessen, das ist nicht so ein häufiges Mittel in diesen Tagen, weil ein Spieler, der so viel Gehalt einnimmt wie ein Carson Wentz, den kann sich ja auch nicht jedes Team leisten, weil andere noch zu knabbern haben an diesem Gehalt. Aber gut, das war's erstmal mit dieser groben Übersicht. Lass uns jetzt genauer über die New Orleans Saints sprechen. Denn du hast schon gesagt, die Summe, die sie über dieser Gehaltsgrenze sind, die ist massiv, die ist brutal, die ist hoch. Wobei die Saints haben jetzt jede Menge getan, damit sie nicht mehr das Team sind, das den höchsten Cap im nächsten Jahr hat. Das sind statt jetzt die Los Angeles Rams, wenn mich nicht alles täuscht. Die Saints haben, wenn jetzt alles so bleibt, zwar immer noch sehr viel auf dem Konto, was sie da abbuchen müssen oder abgeben müssen an ihre Spieler. Sie sind aber nur noch das zweite oder das zweithöchste Team, was zahlt an ihre Spieler. Und eine wichtige Frage bei den Saints ist die Quarterback-Frage. Drew Brees, er hat seinen Vertrag umstrukturiert, obwohl er ja eigentlich, wie alle damit rechnen, irgendwann oder eigentlich in diesem Sommer zurücktreten wird. Das ist bisher noch nicht passiert. Wieso ist es noch nicht passiert, Bjarne? Und wie, wenn es noch nicht passiert ist, sehen wir Drew Brees dann doch nächste Saison wieder?
Ich bin nicht sehr gespannt. Also ich bin eigentlich verblüfft, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich daran erinnern, wo wir Drew Brees jetzt in den Playoffs noch gesehen haben. Und ja, ich glaube, jeder damit gerechnet hat, nachdem der letzte Pfiff sozusagen ertönt ist. Ja, das war's mit der doch relativ schönen Karriere von Drew Brees. Hat viel miterlebt, ist jetzt ein stattlicher Mann, über 40. Und glaube ich, habe sogar mal gelesen, er soll sogar schon einen Anschlussvertrag haben als TV-Moderator danach. Ich weiß nicht, worauf er wartet. Ich kann es mir eigentlich nicht mehr vorstellen, dass wir ihn nochmal sehen in der NFL. Wenn doch, ja, wäre ich ziemlich überrascht. Warum er jetzt wartet, große Frage, aber das ist auf jeden Fall wie so ein Rad, dreht sich das dann weiter und sorgt für Probleme bei den Saints, weil du nicht weißt, okay, wer wird dein Quarterback in der nächsten Saison? Du hast Taysom Hill in der Hinterhand, wo jetzt die große Frage ist, okay. Der kostet dich 16 Millionen im Jahr. Was machst du mit ihm? Ist er dein neuer Starting Quarterback? Musst du ihn nochmal abgeben? Was ist mit Jameis Winston, den du 2020 schon als Backup hattest? Was passiert mit dem? Alle warten auf Drew Brees und ja, der wartet auf den lieben Gott. Ich weiß es nicht. Worauf wartet er?
Ich kann es dir auch nicht sagen. Ich stehe jetzt nicht so in einem engen Draht mit Drew Brees, wie du es vielleicht tust. Auf jeden Fall, er arbeitet, wenn er seine Karriere offiziell beendet, wird er bei NBC als Experte arbeiten, um das mal jetzt abzuschließen. Wobei die Frage nach der Quarterback-Position damit noch nicht getan ist. Du hast schon die beiden nach oder potenziellen Nachfolger angesprochen, Taysom Hill und Jameis Winston. Jameis Winston ist ein Free Agent dieses Jahr, heißt, den müsste man doch mal neu holen mit einem neuen Vertrag. Taysom Hill, klar, nimmt viel Geld ein, aber so eine Allrounder-Waffe. Aber wir haben in der laufenden oder in der vergangenen Saison gesehen, den ganz großen Rückhalt hat Hill nicht in der Mannschaft. Als Drew Brees ausgefallen ist und Hill als Starter eingesetzt wurde, haben sich viele beschwert bei Sean Payton, meinten, hey, wir haben da Jameis Winston auf der Bank sitzen. Klar, nicht gerade das Gelbe vom Ei gespielt in Tampa, aber trotzdem ein gelehrter Quarterback, First Overall Pick, lass den lieber spielen als so ein, weiß nicht, so ein Improvisateur wie Hill. Also das ist sehr spannend zu beobachten. Aber nicht nur auf der Quarterback-Position haben die Saints viele Fragezeichen. Auch auf der Wide-Receiver-Position zum Beispiel ist eine Personalie entlassen worden, und zwar ein Veteran in Emmanuel Sanders. Ich nenne jetzt einfach mal die nächsten Moves auf. Du hast es schon gesagt, Linebacker Quan Alexander entlassen. Auch Tight End Jared Cook. Hängt bei Jared Cook vielleicht auch so ein bisschen der Fumble im Divisional Round Game gegen die Bucks mit, als man eigentlich führte und das Ding unter Kontrolle hatte?
Ich weiß nicht, ob das, es wird nicht die alleinige Entscheidung gewesen sein, aber ja, war ein Thumble, der könnte ihm doch teuer zu stehen gekommen sein am Ende. War in dem Moment eigentlich fast schon klar, wenn du da in die Gesichter geschaut hast, ja, das hätte nicht wirklich passieren dürfen. Und wie gesagt, wird am Ende nicht der Grund für seine Entlassung gewesen sein, aber wird sein Übriges dazu beigetragen haben.
Ein weiterer Spieler, der gehen musste, ist Panther Thomas Morstead. Gut, man kann sagen, Panther, den kannst du schnell ersetzen. Wobei Thomas Morstead schon sehr lange in New Orleans war, 12 Jahre hatte da für die Saints gespielt. Jetzt, das war's mit den Entlassungen. Auch Spieler durften bei den Saints bleiben. Und zwar zum Beispiel ein Cam Jordan oder ein DeMario Davis. Deren Verträge wurden umstrukturiert. Heißt, dieses Szenario entweder mehr auf den Signing-Bonus oder mehr in die Zukunft geschoben. Und wenn man diese ganzen Personalfragen jetzt thematisiert bei den Saints, Bjarne, ist das Championship-Fenster für Big Easy erstmal vorbei und geschlossen?
Es wird zumindest sehr, sehr schwer. Es wird sehr, sehr schwer. Wie gesagt, es steht jetzt alles und fällt damit, wie sie sich in den nächsten Wochen noch aufstellen können, wen sie noch loswerden müssen, wen sie noch loswerden können, ob sie überhaupt sinnvolle Verstärkungen noch tätigen können Und an der Quarterback-Frage, wie gesagt, das wird am Ende so ein bisschen das Zündlein an der Waage sein. Ich halte sie aber nicht für die ganz großen Favoriten im nächsten Jahr. Deshalb, ja, geschlossen würde ich noch nicht sagen, aber sehr stark angelehnt.
Mhm. Die haben ja immer noch Playmaker in ihren Reihen, wie zum Beispiel Wide Receiver Thomas, Running Back Kamara, Cornerback Lattimore, Cam Jordan, auch ein richtig starker Spieler. Wenn jetzt Drew Brees zurückkommen würde und der Starting Quarterback werden würde im nächsten Jahr, glaubst du, er könnte wieder da weitermachen, wo er eigentlich in der Regular Season vor der Verletzung aufgehört hat? Oder sehen wir jetzt diesen angekratzten und verletzten Drew Brees aus den Playoffs?
Wie gesagt, eine schwierige Frage. Ich persönlich bin davon ausgegangen, dass ich ihn gar nicht mehr sehe, dass ich ihn irgendwann mal aufs Ohr kriege, aber dass ich ihn nicht mehr sehe. Ich würde es mir natürlich für ihn wünschen, dass man ihn von der Regular Season nochmal sieht, weil nochmal die Offense der Saints, da reden wir von guten Namen. Du hast da eben gerade schon ein paar aufgezählt. Das ist keine Schülermannschaft. Ja, trotzdem, wie gesagt, all das, was jetzt gerade passiert, die nächsten Wochen werden noch entscheidend werden. Wie wird der Kader am Ende wirklich zusammengestellt sein. Du hast gerade von einem Lattimore gesprochen. Der geht in sein letztes Vertragsjahr, verdient mehr als 10 Millionen, ist ein sehr wichtiger Spieler, aber keine Ahnung, ob sie sich das Gehalt am Ende leisten können oder ob das durch einen Trade nochmal eingespart werden muss. Wenn das Team so, wie es jetzt gerade ist, ähnlich bleiben kann, vielleicht noch ein, zwei Verstärkungen, ja, dann rechne ich immer mit den Saints, aber ich rechne eher, dass sie am Ende schlechter aufgestellt sein werden als im letzten Jahr.
Es ist verdammt schwer, gerade diese Zeit für alle Fans der Saints, glaube ich. Man kaut nur noch auf die Nägel und hofft irgendwie, dass man genug Spieler los wird, um auch noch irgendwas Gutes reinzuholen. Dann natürlich noch die Frage mit Drew Brees und der Quarterback-Position. Es ist wirklich spannend in Big Easy. Wir werden es beobachten. Ich glaube, die Saints sind eines der höchst interessantesten Teams in diesem Sommer in der NFL. Ein Team, das aber in der nächsten Saison richtig interessant werden könnte, das sind die Arizona Cardinals. Denn die haben J.J. Watt verpflichtet. Wir hatten ja vor 3-4 Wochen drüber gesprochen. J.J. Watt hat sich mit den Houston Texans darauf geeinigt, seinen Vertrag aufzulösen und ihn loszulassen, ihn freizugeben, damit J.J. Watt sich halt sein neues Team suchen konnte. Er hat sich am Ende für die Cardinals entschieden. Wir hatten ja über die Steelers gesprochen, über Packers aufgrund seiner Heimat. Die wurden es nicht, es wurden halt die Cardinals aus der Wüste. Er bekommt einen 2-Jahres-Vertrag in der Höhe von 31 Millionen US-Dollar, passend auch zu seinem Alter. Watt ist 31 Jahre alt. Er wurde in seiner Karriere 3-mal Defensive Player of the Year. Auch die Statistik im letzten Jahr sah nicht schlecht aus, 5-6 in 16 Spielen. Das ist nicht mehr der J.J. Watt, den wir vor seinen vielen Verletzungen kannten. Trotzdem, er hat diese 100-Sack-Schallmauer-Marke durchbrochen. Er steht jetzt bei 101 Karriere-Sacks. Und er wird da mit richtig guten Jungs zusammenspielen, zum Beispiel auf der defensiven Seite des Balls mit Chandler Jones, auch ein Pass-Rusher, der eigentlich richtig gut ist. Immer wenn er gesund bleibt und 15, 16 Spiele pro Saison macht, hat er eigentlich mindestens 10 Sacks da auf seiner Vita stehen. Und die Cardinals, die können Watt auch richtig gebrauchen. Sie waren im letzten Jahr defensiv, naja, Mittelfeld bis hinten dran. In der Laufdefensive waren sie 22. Heißt, da brauchst du unbedingt Hilfe an der Defensive Line, die J.J. Watt verkörpert. Und in gesammelten Sacks waren sie nur 21. in der gesamten Liga. Auch das natürlich Gründe, wieso Watt sich da vielleicht für Arizona entschieden hat, weil er wusste, er kann da was bewegen und was verändern. Jetzt auf die ganze Division geguckt in der NFC West, Bjarne, sehen wir da im nächsten Jahr die beste Division, was die defensive Seite des Balls angeht? Oder kann da noch eine andere Division mithalten?
Ja, also ich würde sagen, wir sehen da die beste. Unfassbare Defensive Player dort in dieser Division unterwegs. J.J. Watt, du hast es gerade aufgezählt. Jetzt auch am Start, dreimaliger Defensive Player of the Year, also einer der größten, der irgendwie in der Defensive in der NFL rumleint. Fünfmaliger Pro Bowler nebenbei noch. Und da sehen wir ziemlich starke Jungs, die ziemlich gut verteidigen können. Und wie gesagt, wir haben es vor 3-4 Wochen schon angedeutet. J.J. Watt war einer der heißesten Männer auf dem Markt und die Cardinals haben ihn gekrallt. Ein bisschen überraschend, hätte ich nicht mitgerechnet, aber am Ende bin ich sehr gespannt, was J.J. Watt diesem Team geben kann, ob er der wirklich, du hast es eben aufgezählt, der angekratzten Defense vom letzten Jahr, den erhofften Impuls geben kann und zusammen mit dem Quarterback Kyler Murray die Cardinals so nah wie möglich an den Super Bowl ranbringen kann. Ist ein sehr, sehr weiter Weg, Aber ich bin J.J. Watt-Fan und bin sehr gespannt, was der Junge im Herbst seiner Karriere mit einem ziemlich hochdotierten Vertrag noch so auf den Platz bringen kann.
Um jetzt mal über die anderen Teams in der NFC West zu sprechen. Die 49ers haben Namen wie Nick Bosa auf ihrer Seite und auch einen Fred Warner, Top-Defensivspieler. Die 49ers waren letztes Jahr gegen den Pass die viertbeste Defense, gegen den Lauf die siebtbeste. Dann kommen wir zu den Los Angeles Rams, die defensiv richtig gut aussehen. Offensiv natürlich jetzt auch durch Matthew Stafford. Defensiv haben wir natürlich Jalen Ramsey, Aaron Donald. Das sind richtig geile Namen, geile Spieler. Und die Rams waren ja auch die Nummer 1 Defense im letzten Jahr. Gegen den Pass waren sie die Nummer 1. Gegen den Lauf Dritter, richtig stark auf beiden Seiten, waren sie richtig gut unterwegs. Und dann haben wir noch die Seahawks. Die waren gegen den Pass 31. Das ist vorletzter Wert der Liga. Gegen den Lauf sah es wiederum anders aus, da waren sie 5. Die Verpflichtung von J.J. Watt bei den Cardinals ist wahrscheinlich für Russell Wilson ein Grund mehr, so schnell wie möglich die Seahawks und die NFC West zu verlassen, oder?
Bin ich mir ganz sicher, ja. Bin ich mir ganz sicher und ich denke mal, wir werden nochmal in der nächsten Folge vielleicht sogar direkt über Russell Wilson sprechen, denn du hast es ja vorhin schon angedeutet, Prescott verlängert seinen Vertrag in Dallas. Dallas hat der Wilson ja selber mal als mögliches Ziel weg von den Seahawks genannt und der wird sich umschauen. So schnell wie möglich da wegzukommen, bin ich mir sehr sicher. Wie gesagt, J.J. Watt, du hast es eben gerade aufgezählt, was die Rams für eine Defense haben, was die 49ers für eine Defense haben. Das alleine kann die Cardinals nicht auf das Niveau heben, aber er kann sie ziemlich stark besser machen. Und ja, Russell Wilson wird das zu Hause auf seiner Couch ganz sicher auch bemerkt haben.
Übrigens, Russell Wilson hat in seinem Vertrag bei den Seahawks eine No-Trade-Klausel. Heißt, er kann sich aussuchen, wann er getradet wird und an wen er getradet wird. Und eines seiner Wunschteams war neben den Dallas Cowboys auch die New Orleans Saints, die ja vielleicht einen Quarterback brauchen. Wir haben gerade drüber gesprochen. Also es ist so viel Potenzial in dieser Offseason. Es sind wirklich coole Headlines, die dabei sind für uns. Wir werden es beobachten. Auf jeden Fall, das Quarterback-Karussell muss eigentlich in der nächsten Folge mal wieder thematisiert werden. Es gibt so viele Namen, die in der Liga schon sind und wechseln wollen, die in die Liga kommen. Also es bleibt spannend. Das war's von der NFL von meiner Seite, Bjarne. Ich danke dir für die Expertise und gebe jetzt an die National Basketball Association ab.
Schön ausgesprochen, sehr schön. NBA, auch für alle Freunde, die Abkürzung gerne mögen. Und auch ich starte mit einer kleinen Newsrunde, obwohl ich diesmal nur eine News rausgesucht habe. Und zwar eine, die relativ frisch reingeflattert kam. Und zwar, dass die Miami Heat Myers Leonard suspendiert haben. Und zwar hat der Center in einem Livestream auf Twitch vor ein paar Tagen antisemitische Bemerkungen gemacht. Daraufhin wurde er jetzt von seinem Team vorläufig suspendiert. Selbst hat sich zwar schon öffentlich dazu geäußert, entschuldigt, davon gesprochen, dass es ihm nicht bewusst war, wie beleidigend seine Worte ja, gewesen seien, wollte das zwar selber nicht als Entschuldigung stehen lassen, sondern sprach von einem Fehler seinerseits. Die NBA sowie die Heats haben beide das Video ja auf Schärfste verurteilt. Und gut, Leonard, muss man dazu sagen, wäre dies Jahr nicht mehr zum Einsatz gekommen, da er mit einer Schulterverletzung das ganze Jahr ausfällt. Im Sommer wird er jetzt Free Agent. Was sagst du zu der ganzen Geschichte? Also ich glaube, wir beide sind uns einig, dass die Heat genauso wie die NBA dort richtig handeln. Könnte das aber für den lieben Myers das Ende seiner Karriere sein? Glaubst du, jetzt als Free Agent im Sommer mit so einer Hypothek im Nacken, holt ihn jemand?
Kann ich mir nicht vorstellen. Wie gesagt, das ist kein wirklich gutes Bewerbungsschreiben, was da jetzt vorliegt bei allen Teams. Die kriegen das mit. Es geht im Sport nun mal um Toleranz, um Gleichberechtigung und alles diese Message, die will man vermitteln. Und das tut Myers Leonard überhaupt nicht. Ja, also mit so einer Aussage, die er da tätigt beim Zocken, höchst unglücklich. Um jetzt meine Rolle als NFL-Beauftragter in unserem Duo zu erfüllen, muss ich auch sagen, Julian Edelman, Wide Receiver der New England Patriots, jüdische Religion, glaubt an die jüdische Religion, der hat einen offenen Brief an den Center der Heat geschrieben, in dem er meinte, hey, ich nehm's dir nicht böse, ich möchte da jetzt nicht noch extra Salz oder mehr Öl ins Feuer gießen als ohnehin schon, aber ich verstehe, dass du es nicht aus Hass getan hast, sondern eher aus Unbewusstheit, irgendwie Sarkasmus oder sonst was. Und er meinte, das ist sogar noch die schlimmere Form von solchen Aussagen, weil Hass eigentlich immer mit Konfrontation begegnet wird und genauso Sarkasmus irgendwie unterschwellig sich ausbreitet und zum Hass wird. Er hat Leonard vorgeschlagen, dann mit seinen Kollegen, wenn er mal in Florida ist, jüdisch zu essen und die Kultur ihm näher zu bringen und zu zeigen, da muss man irgendwie keine dumme Sprüche oder irgendwie sowas drüber bringen. Finde ich eine sehr coole Aktion von Edelman, der das ja auch schon mit DeSean Jackson gemacht hat, der sich auch mal sarkastisch geäußert hatte, antisemitisch. Und er hat ihn dann mitgenommen in Boston zu einem Holocaust-Denkmal und ihm gezeigt, was es mit der jüdischen Kultur auf sich hat.
Sehr, sehr, sehr coole Aktion von ihm. Und ja, wir können einfach nur als Podcast, glaube ich, auch nochmal zu sagen, wir stehen nicht nur im Sport, sondern allgemein für Offenheit, für Toleranz, egal um wen es in dieser Welt geht. Und deswegen coole Aktion von Edelman und ja, sehr, sehr bescheidene Aktion von Myers Leonard. Davon aber erstmal genug zum Anfang. Wir beide wollen über das All-Star-Game sprechen, Ferdi. Ich musste ja Montagmorgen arbeiten. Ich habe mir natürlich die Highlights und alles dazu gegeben. Warst du live wach in der Nacht?
Nee, ich habe es mir ursprünglich vorgenommen und dann habe ich mir aber wirklich im Kopf gedacht, Mann, das geht um 0.30 Uhr los, dann haben wir erstmal die ganzen Contests, heißt mit Three-Point und Skill war ja davor, dann Dunk-Contest in der Halbzeit. Ich glaube, den Abend sich dann reinzuziehen, ohne vorzuschlafen, das zieht sich dann auch teilweise wie ein Kaugummi. Deswegen habe ich es mir am Morgen bei einem schönen Frühstück auf der Zone nachgeschaut, im Real Life.
So gehört sich das, so gehört sich das. Und für alle, die noch gar nichts vom All-Star-Game mitbekommen haben sollten, Team LeBron hat ja doch relativ deutlich mit 170 zu 150 Punkten gegen Team Durant gewonnen. MVP dieser ganzen Veranstaltung wurde vorher wahrscheinlich etwas überraschend Giannis, ja, der Grieche hat, ja, man könnte sagen, ziemlich gut performt. Topscorer mit 35 Punkten, er traf wahnsinnige alle 16 Versuche aus seinem Feld. Also 3 von 3 Dreiern und das gerade mal in 19 Minuten Spielzeit. Hut ab, Chapeau an den jungen Mann. Sehr starke Leistung, ebenfalls bockstark. Steph Curry unterwegs mit 28 Punkten. Die Hälfte seiner Dreier, 8 von 16 getroffen. Damian Lillard stand in nichts nach, 32 Punkte. Auch 16 Dreier geworfen, davon 8 ins Netz gebracht. Ja, der Team-Captain LeBron hat dann doch eher sich ein bisschen zurückgehalten und gesagt, Jungs, tobt euch alle aus bei der Veranstaltung. Ich nutze die Zeit, um mich so ein bisschen auszuruhen. Wir sprechen ja seit Wochen darüber, wie fit ist LeBron wirklich. Er selbst spielte, glaube ich, ja so 13 Minuten ein bisschen mit. 4 Punkte, 4 Assists gemacht. Zweite Hälfte eine komplette Auszeit genommen. Kann man so machen. Team Durant, Kevin Durant war ja verletzungsbedingt nicht selber angereist. Ja, seine Netz-Teamkameraden Irving, Harden sowie auch Jason Tatum knackten alle die 20-Punkte-Marke. Trotzdem war es ein relativ einseitiges Spiel. Auch wenn Bradley Beal von den Washington Wizards, über den wir jetzt ja auch schon ein paar Mal in diesem Podcast gesprochen haben, mit 26 Punkten mal wieder seine Treffsicherheit bewiesen hat. Randnotiz, da kurz einmal deine Einschätzung, Ferdi. Joel Embiid und Ben Simmons sind ja relativ kurz vor dem Spiel oder vor Tip-Off aus dem Event genommen worden, aufgrund von Corona-Kontaktverfolgung. Beide hatten Kontakt zu einem Friseur aus Philadelphia, der ja positiv getestet wurde. Ist das genau, also ist da die NBA ganz kurz haarscharf an so einer Katastrophe vorbeigeschrammt, dass wenn die nicht separat in einem Flieger gesessen hätten, wäre das ganze Ding wahrscheinlich in die Hose gegangen, oder?
Ja, Glück im Unglück, würde ich sagen. Also egal, ob wir jetzt einen Podcast über ausländischen Sport in den USA machen oder dann doch für unser Heimatsport oder Heimatland mit der Bundesliga entscheiden, irgendwie Sportler und deren Friseure, ich glaube, das lässt uns in der Corona-Pandemie nicht mehr los. Wir hatten es jetzt hier in der NBA, wir hatten es kurz vorm Super Bowl bei den Kansas City Chiefs. Die beiden sind unfassbar wichtig für die 76ers und werden, die werden den Restart zur zweiten Saisonhälfte ganz sicher verpassen. Doppelt bitter für Philadelphia, doppelt bitter für die beiden, weil sie irgendwie dann doch nicht Teil eines ganz tollen Events sein konnten. All-Star-Game hin oder her, egal ob Kritik oder nicht, immer noch irgendwie eine coole Auszeichnung und da willst du dabei sein, triffst dich mit anderen Leuten, redest mit denen über Saisonverlauf und sonst was. Also, ja, Glück im Unglück, das kann ich nicht nennen.
Wie ärgerlich ist das besonders für Embiid? Sagen wir mal, wir sprechen ja auch seit Wochen so über die MVP-Wahl. Klar, MVP wird nicht bei einem All-Star-Game entschieden, aber wir haben ja auch vor 2 Wochen mit Freddy schon darüber gesprochen, dass das All-Star-Game eine riesen Beliebtheit beim amerikanischen Publikum hat. Viele schauen drauf, da sind die größten Spieler des Landes verwickelt und ja, sehr wahrscheinlich meistens auch der spätere MVP. Wie ärgerlich ist das für ihn, dort nicht nochmal Werbung für sich selbst machen zu können?
Ich glaube, das muss man von zwei Seiten sehen. Einmal die Seite, die du genannt hast, mit Öffentlichkeit und nochmal ein bisschen mehr Fans für sich gewinnen. Das konnte er nicht machen, bitter. Er tut dafür in der regulären Saison genug, glaube ich, um das zu erlangen, mehr Fans zu kriegen. sein Kontrahent vielleicht im MVP-Race ist ja LeBron James unter anderem. Und der hat, glaube ich, an diesem All-Star-Weekend einmal mehr richtig viele Fans gewonnen. Zum einen, weil er ja der zukünftige GM sein kann, wohl in vielen Mündern zumindest, mit seiner perfekten All-Star-Bilanz als GM für ein Team. Auf der anderen Seite wird er ja auch sehr weit und sehr viel von Leuten gefeiert, wie er die Utah Jazz da hops genommen hat und sich da seinen Spaß erlaubt hat.
Du sprichst es gerade schon an, zu den Utah Jazz und die ganze Debatte drum, kommen wir sofort. Ich nur der Vollständigkeit halber will ich nochmal sagen, dass durch Embiids Absage Zion, und zwar in seinem ersten All-Star-Game, gleich Starter wurde und dadurch zum viertjüngsten Starter der All-Star-Games-Geschichte. Also, ja, ein bisschen Geschichte geschrieben, der junge Mann. Wir sind weiter sehr gespannt auf ihn. Wir haben ihn ja vor 2 Wochen vorgestellt. Ein Mann, den ihr euch alle angucken solltet, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt. Eine Dynamik, die seinesgleichen sucht. Wollen wir jetzt aber nun zu der schon eben angesprochenen Debatte um Utah Jazz kommen. Denn viel wird gerade in den USA über die fehlende Anerkennung gegenüber Utah Jazz gesprochen. Die sind nach der ersten Saisonhälfte mit einer Bilanz von 27-9 Siegen im Westen auf Platz 1. Und jetzt gibt es 2 Beispiele, wo man doch sagen kann, in relativ kurzer Zeit wurden sie vielleicht nicht so behandelt, wie andere behandelt werden in der NBA. Und zwar bei den All-Stars sind ja Jazz-Spieler Donovan Mitchell und Rudy Gobert von den beiden Kapitänen Kevin Durant und LeBron James als die beiden letzten Spieler an ihr Team gezogen worden. LeBron sagte dazu, das hat nichts mit einer Beleidigung gegen Utah zu tun. Er sagte aber auch, ihr müsst das verstehen, als ich klein war, haben wir an der Konsole nie mit Utah gespielt. So großartig Karl Malone und John Stockton auch waren, wir haben nie mit ihnen gespielt, niemals. Darauf antwortete Mitchell, ich will nicht unhöflich sein, aber das interessiert mich echt nicht. Die Leute reden schon eine Weile scheiße über mich. Wir machen das hier alles nicht, um LeBrons Anerkennung zu bekommen. Was denkst du darüber, Ferdi? Wird es da noch zu einem gewissen Eklat irgendwann in der NBA kommen? Fehlt der Respekt gegenüber Utah?
Ja, ob es jetzt ein Eklat gibt, glaube ich nicht. Es ist aber so eine, ich glaube, ein Fehler von LeBron selber, die Utah Jazz anzustacheln. Denn wir wissen, dass sie die beste Mannschaft der NBA momentan sind. Sie spielen unfassbar guten Teambasketball. Und wenn du jetzt irgendwie mit 29 Teams gegen die Utah Jazz schießt, dann kann da auf jeden Fall eine Mentalität aufkommen, einer gegen alle, so nach dem Motto. Und ich glaube, das könnte so eine eingeschworene Einheit, wie es die Utah Jazz sind, nochmal richtig zusammenschweißen. Und wer weiß, ob das dann nicht sogar einen positiven Effekt für die Jazz hat. Man muss sagen, gut, Mitchell zum Beispiel, der hat sich auch einfach ein bisschen Kritik verdient nach diesen Schiedsrichter-Aussagen nach dem Spiel gegen Philadelphia zum Beispiel. Aber was ich noch viel besser fand an dieser ganzen Szene, die du gerade genannt hast, mit dem, wir haben ja nie Utah Jazz ausgewählt, beim All-Star-Game, als ich es mir am Morgen dann reingezogen habe, hat Dre Vogt gesagt, er könnte sich nicht daran erinnern, dass er zum Beispiel an der Konsole die Cleveland Cavaliers irgendwann mal ausgewählt hat.
Ja, so ist es einfach, so wie man groß wird. Ne? LeBron früher groß geworden mit dem großen Idol Michael Jordan und da hast du natürlich als Bulls-Fan niemals die Jazz genommen und wir als deutschen großen Nowitzki-Fans hast natürlich niemals die Cleveland Cavaliers oder die Miami Heat zu dem Zeitpunkt genommen, von daher verständlich. Ich musste auch drüber schmunzeln, als ich es am nächsten Morgen gehört habe von ihm. Du hast es eben schon angesprochen, Mitchell und auch Rudy Gobert hatten nämlich schon 1-2 Tage vor dem All-Star-Game eine hitzige Auseinandersetzung mit den Referees. Und wurden beide zu einer relativ saftigen Geldstrafe verurteilt. Ich glaube, Mitchell muss 25.000 und Robert $20.000 zahlen. Donovan Mitchell wurde nämlich nach 2 technischen Fouls in der Overtime des Feldes verwiesen gegen die Sixers. Danach schubste er noch einen Wasserbehälter um, der einen Security Guard traf. Bei dem entschuldigte er sich zwar allerdings umgehend, aber trotzdem sagte er nach dem Spiel, okay, dass die Jazz verarscht worden seien von den Referees und ist, dass es ja hart sei, wenn man alles auf dem Feld gibt und einem das dann so weggenommen wird. Gobert legte sogar noch einen drauf und sagte, wir kriegen nicht die Pfiffe, die jeder andere in dieser verdammten Liga bekommt. Wir wissen, dass wir die Utah Jazz sind und vielleicht wollen einige nicht, dass wir oben mitspielen. Stimmt das, Ferdi? Will die NBA oder wer auch immer nicht, dass die Utah Jazz Erfolg haben?
Ja, das wäre jetzt, glaube ich, dann eher was in Richtung Verschwörungstheorie, ne? Was man dann jetzt hier aufstellt, ob man will, dass die Utah Jazz vorne mitspielen. Man könnte natürlich jetzt so sagen, wenn man jetzt pro Utah Jazz argumentieren möchte, Sie sind nicht dieses Star-Ensemble, wie zum Beispiel Brooklyn oder LA es ist. Heißt, international machen sie nicht so viel Werbung wie andere Teams. Trotzdem glaube ich nicht, dass da Schiedsrichter extra drauf achten und gegen die Jazz pfeifen. Ich finde es auch ganz interessant zu sehen, wie mit so Sachen umgegangen wird. Beide Jazz-Spieler haben eine sehr hohe Geldstrafe bekommen. Marco Reus in der Bundesliga hat nach seiner Kritik nach dem Bayern-Spiel nur einen offenen Brief vom DFB erhalten. Naja, ich weiß jetzt nicht, was besser ist. Ich glaube, eine Geldstrafe, okay, aber vielleicht 25.000 oder was es bei Mitchell war am Ende, das ist krass. Aber wie gesagt, ich glaube, da zählt natürlich nicht nur das gegen die Schiedsrichter rein, sondern auch das, was er halt getan hat, als er dann bei der Pressekonferenz stand und als er den Platz verlassen hat.
Es bleibt zumindest spannend, wie mit den Utah Jazz in den nächsten Wochen umgegangen wird, ob es auch vielleicht Einfluss irgendwann auf ihre ja doch bisher blendende Saison haben wird oder ob sie einfach den Spieß umdrehen und sagen, alles klar, ihr wollt uns nicht am Platz an der Sonne sehen, wir geben ihn aber nicht mehr her. Und wir behalten dann Auge drauf auf die Entwicklung dieses doch sehr ungewöhnlichen Teams und sprechen zum Abschluss in der NBA nochmal über ein Team, das hast du eben kurz schon gesagt, ein stargespicktes Team, und zwar die Brooklyn Nets. Die haben nämlich Blake Griffin nach New York geholt. Als Free Agent kommt der 31-Jährige, der sich auf einen Buyout mit den Detroit Pistons geeinigt hat. Bei denen stand er noch bis 2022 unter Vertrag und verzichtet jetzt auf fast über 13 Millionen Dollar, die er noch bis Saisonende nächsten Jahres verdient hätte. Er bekommt bei den Nets einen, man nennt das Veteranenvertrag, also unterschreibt für umgerechnet 1,2 Millionen Dollar bis Saisonende. Und damit kommt ein ehemaliger All-Star und zumindest auch ein ehemaliger großer Name, ein weiterer großer Name nach Brooklyn. Die große Frage sei natürlich erlaubt, Ferdi, was kann Blake Griffin den Nets noch geben?
Betonung muss ich, glaube ich, liegt auch bei dir ganz klar auf ehemals großer Name, denn Blake Griffin ist nicht mehr das, was er mal war. Er hat jetzt echt Verletzungsgepech gehabt, muss man auch dazu sagen. Trotzdem weiß ich nicht, was Brooklyn sich davon erhofft. Klar, wenn du Blake Griffin von der Bank bringen kannst, das ist durchaus ein Luxus, den nicht jedes Team hat. Trotzdem brauchst du bei Brooklyn keine offensive Verstärkung mehr. Und wenn Blake Griffin was ausgemacht hat, dann waren es seine Dunks. Und die kann er nach der Knie-OP, die er hatte, nicht mehr machen. Dank gar nicht in diesem Jahr noch keinen Dunk zu verzeichnen. Er ist dafür ein besserer Schütze außerhalb geworden, aber das brauchst du gar nicht, weil du halt Irving, Durant und Harden hast, die das einser können mit geschlossenen Augen. Deswegen, ich glaube, was für Blake Griffin unfassbar entscheidend daran war, ist, dass er eine ganz gute Verbindung zu DeAndre Jordan hat. Und dass er ist ja mehrfacher All-Star. Und das Einzige, was ihm noch so wirklich fehlt, ist ein Ring am Finger. Und ich glaube, er denkt, dass er dieses Jahr mit den Brooklyn Nets die beste Chance drauf hat. Und deswegen wollte er auch unbedingt dahin, hat sich rausgekauft aus dem Vertrag in Detroit und will es vielleicht jetzt nochmal wissen. Und wer weiß, mit einem Titel wird er vielleicht auch abdanken.
Ich bin, ja, sag mal so, als ich die Nachricht zuerst gelesen habe, war ich auch so ein bisschen so nach dem Motto, Leute, also Nets, was denkt ihr euch jetzt hierbei gerade? Ich finde den Gedanken ganz interessant, was ich jetzt so die Tage gelesen habe, dass Brooklyn ihn so ein bisschen als Backup-Center einsetzen möchte. Ja, du hast es eben gerade angesprochen. In Sachen Shooting sind die Nets sowieso schon mit das beste Team in der Liga und da hat sich Griffin auf jeden Fall in den letzten Jahren verbessert. Duncan ist nicht mehr drin, also seine Knie sind maximal, sind unsere beiden Knie vielleicht noch kaputter, aber ich glaube, sonst sind seine Knie mit die kaputtesten in der Liga. Aber als Center könnte er immer noch eine gewisse Geschwindigkeitsvorteile mitbringen und in einem Team mit Durant, mit Irving, mit Harden wahrscheinlich auch vom schlechtesten Verteidiger des Gegners genommen werden. Und er hätte damit eine Chance, vielleicht noch im Post-Up effektiv zu sein. Er besitzt außerdem noch große Fähigkeiten, oder was heißt große? Größere, als er es mal besessen hat, als Passgeber. Da ist so ein bisschen die Frage, brauchen die Nets wirklich noch einen weiteren Playmaker in ihrem doch schon relativ großartigen Team? Es bleibt interessant, was sie mit Blake Griffin am Ende anstellen, wo er in diesem Team seinen Platz finden wird. An Motivation, du hast es gesagt, wird es ihm nicht fehlen. Er verzichtet auf 13 Millionen in einem Jahr. Also der Mann hat noch keine Lust auf ein frühzeitiges Karriereende. Ob er wirklich die ganz große Verstärkung wird, wir bezweifeln es erstmal, wären aber auch offen dafür, wenn er uns das Gegenteil beweist. Und damit würde ich sagen, machen wir den Deckel drauf in der NBA und kommen zur NHL und zwar zu Tim Stützle. Wir haben schon ein paar Mal über den jungen Deutschen gesprochen und der hat, Ferdi, ja doch im Februar einen relativ guten Monat gehabt und wurde dafür ausgezeichnet.
Ja, kann man so sagen. War auf jeden Fall ein sehr ordentlicher Monat des Mannheimers. Rookie of the Month heißt Neukömmling oder ja, Neukömmling des Monats. Richtig stark. Ich habe mir dann ab und zu auch mal die Highlights der Oilers, der Senators reingezogen auf YouTube.
Der Oilers und kann man sich auch gerne anschauen. Ist nicht schlecht. Drei Seite gucken
gerade
geht
heute
immer.
Nacht, gerade heute Nacht heißt von Mittwoch auf Donnerstag drei Seite mit einem Hattrick und 5 Punkten, kann man sehen. Das Ganze natürlich gegen Tim Stützles Senators.
Ja.
Nee, jetzt wieder Fokus auf Stützle. Starker Monat. Ich habe dann die Kommentare unter dem Video von den Highlights gelesen und da schreiben wirklich sehr viele, wow, Tim Stützle, Leute, packt euch ein Fernglas und schaut genauer hin, denn der wird richtig gut. Wir hoffen es, wir würden uns natürlich freuen, wenn ein weiterer Deutscher da vorne mitspielen kann und vielleicht auch in den Playoffs auftaucht. Dauert bei den Senators sicherlich noch das ein oder andere Jahr. Trotzdem freut es einen für so einen jungen Spieler.
Ja, auf jeden Fall. Also er hat in diesem Monat sehr gut performt. Also in 10 Scorerpunkten in 14 Spielen. Hat allgemein nach jetzt ein bisschen mehr als 20 Saisonspielen gehört der Deutsche zu den drei besten Rookies, was Scorerpunkte, Tore und Assists in der gesamten Liga angeht. Hat im Februar gegen die Montreal Canadiens Anfang des Monats beim 3-2-Sieg, war er an allen drei Toren beteiligt oder an allen drei Treffern und hat dazu Ende des Monats wieder gegen die Canadiens im Penaltyschießen beim 5-4-Sieg den entscheidenden Penalty relativ trocken verwandelt. Von daher sehr guter Monat für den Deutschen und Ferdi hat es eben schon gesagt, Leute, Fernglas raus, große Augen auf Tim Stützle, große Zukunft. Sind wir, glaube ich, nicht die Einzigen, die es voraussagen, aber wir würden uns freuen, wenn wir recht behalten. Und das soll es auch erstmal zur NHL gewesen sein. In den nächsten Wochen kommen wir wieder ein bisschen mehr zu der aktuellen laufenden Saison. Machen aber heute noch nicht Schicht im Schacht, weil Baseball fehlt noch, Ferdi. Und Preseason-Start, wie sieht's da aus?
Genau, wie immer nach dem Motto, alle guten Dinge sind vier. Gehen wir hier an diese Folge Major Talk ran. Die MLB ist das krönende Ende. Und zwar fange ich an, dass die Preseason endlich gestartet ist. Das Ganze ist natürlich jetzt nicht so aussagekräftig, dass man sagt, hey, lass uns da jetzt mal genau auf die Score schauen, denn man darf nicht vergessen, in der Preseason, im Spring Training, da sind die Kader größer der Mannschaften, um halt auch den Nachwuchs zu fördern aus den Farmteams. Und das ist momentan der Fokus. Wer entwickelt sich da gut? Wen kann man vielleicht in der Saison noch mit hochnehmen? Wer kommt im nächsten Jahr dann endlich zum Zug? Das war das mit Interessanteste. Es bleibt dabei, die reguläre Saison startet am 1. April, heißt spätestens dann schauen wir auch auf richtige Ergebnisse und gucken, welches Team da die Dodgers ärgern kann und die Titelverteidigung stoppen kann. Viel wichtiger ist aber, was in der MLB passiert ist, ist, dass Lou Gehrig einen Ehrentag bekommt und das nicht nur in diesem Jahr, sondern in jedem Jahr. Vergleichbar mit dem Jackie Robinson Day, über den hatten wir gesprochen in unserer Black History Month Folge vor 2 Wochen müssten es jetzt sein, 2,5 Wochen ungefähr. Und Lou Gehrig war ein weißer Spieler, muss man dazu sagen, ein hellhäutiger Spieler, der bei den New York Yankees eine wirklich tolle Karriere hingelegt hat. Er war First Baseman und wurde auch in die Hall of Fame gewählt. Leider ist Lou Gehrig sehr früh an ALS gestorben. Ich glaube, die Krankheit kennt eigentlich jeder, spätestens nach dem Sommer, was war es? 2013, 2014, wo wir uns alle eiskaltes Wasser über den Kopf geschüttet haben. Um da aufmerksam zu machen. An dieser Krankheit ist er leider viel zu früh gestorben. Er hat dann 1940 seinen Rücktritt im Alter von 36 Jahren bekannt gegeben. Keine 2 Jahre danach verstarb er leider im Alter von 37 Jahren. Und um ihn zu ehren, wird jetzt am 2. Juni dieser Lou Gehrig Day eingeführt. An diesem Tag soll auf die Krankheit und seine großartige Karriere hingewiesen werden. Es sollen Spenden für die Forschung gesammelt werden. Und vergleichbar mit dem Jackie Robinson Day, jeder Spieler, jeder Trainer, jeder Balljunge, jeder noch was, der da irgendwie mit dem Spiel zu tun hat, der soll ein spezielles Trikot tragen mit einem Banner oder einem Sticker drauf, der vor ALS Aufschrift hat oder die Aufschrift hat. Jetzt nicht vertauschen vor, nicht für ALS, sondern die 4 oder die vor halt, weil das die Nummer von Lou Gehrig war, als er seinen Rücktritt bekannt gegeben hat. Und wer jetzt vielleicht nicht gerade weiß, Lou Gehrig, Baseball, da kenne ich mich eh nicht so aus. Ich glaube, wer sich so ein bisschen schon mit oder intensiver mit Sportinterviews auseinandergesetzt hat, der kennt diese ganz wichtige Linie oder Zeile von ihm. Today I consider myself the luckiest man on the face of the earth, als er seinen Rücktritt bekannt gab im Yankee Stadium. Das war ein ganz großer Moment. Ich glaube, wenn man jetzt einfach auf YouTube Lou Gehrig sucht, dann kommt sofort diese Rücktrittsankündigung, die wirklich legendär war. Die geht unter die Haut, es war klasse. Deswegen schaut da mal rein, macht euch so ein bisschen mit der Historie befasst. Und am 2. Juni ist es dann soweit mit dem Lou Gehrig Day. Bjarne, jetzt haben wir schon den zweiten Tag in der MLB, wo eine ehemalige oder eine, was heißt ehemalige, eine Legende geehrt wird. Was können vielleicht andere Sportarten oder Ligen aus den USA sich da bei der MLB abgucken? Oder bist du so zufrieden, wie es anders gehandhabt wird mit einem Walter Payton Award? In der NHL haben wir auch die Trophäen nach Legenden benannt. Was findest du persönlich netter?
Ich muss am Anfang einmal noch mal ganz kurz sagen, wo du das auch eben angesprochen hast, sein so berühmtes Zitat bei seinem Abschied. Man muss dazu sagen, wie gesagt, er sagt dort von sich selbst, Leute, ich bin heute der glücklichste Mann auf dieser Welt. Er wusste zu dem Zeitpunkt schon, dass er ja unheilbar todkrank ist. Also für jeden, der es noch nicht kennt, Gänsehaut programmiert oder vorprogrammiert, Leute, ich habe es mir auch noch mal angeschaut als Recherche zu diesem Podcast heute und ja, da bleiben die Arme, auf jeden Fall die Armhaare gehen nach oben, kann ich euch so sagen. Zu deiner Frage, ich finde es erstmal, wie gesagt, positiv von der MLB so einen weiteren Tag zu arrangieren. Finde ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, er ist einer der größten Spieler aller Zeiten in diesem Spiel, einer der erfolgreichsten Spieler, was andere Sportarten sich abschauen können. Ich finde, ich bin kein großer Fan davon zu sagen, okay, nur weil in der MLB es irgendwie ein, zwei, drei große Tage gibt, muss das jede Sportart so machen. Ich finde das nicht verkehrt zu sagen, pass auf, in der einen gibt es einen speziellen Tag, in der anderen wird ein Award danach genannt, beim anderen wird ein Logo von einem großen Spieler ziert sozusagen oder ziert ein großer Spieler das Logo. Da haben wir auch vor ein paar Wochen drüber gesprochen, Thema Kobe Bryant. Ich bin ein großer Fan davon, ja wirklich sehr, sehr wohlverdienten Spielern nochmal eine gewisse Auszeichnung zu geben. Nicht immer nur, weil die leider zu früh verstorben sind, sondern einfach, weil sie Großartiges erreicht haben in ihrem Sport. Und das muss nicht immer nur ein Tag sein, das kann ein Stadion sein, eine Statue, ein bestimmtes Spiel, eine Nummer, die nicht mehr vergeben wird, wie auch immer. Ich mag solche Gesten sehr gerne, würde aber nicht sagen, dass es deshalb im gesamten US-Sport plötzlich 1000 Kobe Bryant Days oder etc. geben muss.
Man darf da ja nicht vergessen, die MLB-Saison geht über 162 Spiele. Jetzt verglichen mit der NFL, die hat nur 16 bzw. 17 Spieltage. Da kannst du nicht einfach einen ganzen Spieltag sagen, so, das ist jetzt vielleicht die Walter Payton Week. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, Jackie Robinson Day, da trägt jeder die Nummer 42 auf dem Rücken. In der NFL kannst du es nicht machen, weil da die Spieler aufgrund der Nummer unterschieden werden, wenn es dann um Foulspiele und sonst was geht. Aber trotzdem finde ich es cool, dass es auch eine gewisse Variation zwischen den Ligen gibt. Und jeder so seine eigene Auszeichnung verdient. Ich finde es klasse, ich schließe mich dir da vollkommen an und sage, Legenden, die was Großes geleistet haben und uns in Erinnerung bleiben sollen, die müssen wir würdigen, die sollen wir würdigen. Und das machen wir hoffentlich auch weiter in Zukunft. Was ich jetzt nochmal mir gerade so überlegt hatte, vielleicht in der MLB beim Lou Gehrig Day, es geht ja auch um die Krankheit ALS. Was hältst du vielleicht von der Idee, wenn man immer an diesem Tag einen Spieler des Spiels auswählt und der dann im Interview von seinen Teamkollegen einen eiskalten Eimer mit Wasser übergeschüttet bekommt und dann halt was Nettes spendet. Was hältst du von der Idee?
Du, lass uns das doch einfach mal angreifen. Also, wie gesagt, du hast es ja vorhin schon angesprochen, jetzt mittlerweile doch schon, ja, wir werden alt, ey. Wir werden alt, fertig. Ist schon richtig lange her, dass diese Aktion leider damals zum Glück ins Leben gerufen wurde. Leider ist sie schon lange her. Bin ich dafür, ich bin immer für sowas zu haben, so spontane Aktionen, dazu noch Geld spenden. Wahnsinnssache. Melde dich da noch mal und bring das doch mal auf den Tisch.
Klingt nach einem Plan, glaube ich, das mache ich. Was wir vielleicht machen sollten, ist uns am 2. Juni einfach mal treffen, dann soll es ja eh schön brüllend warm sein, hoffen wir zumindest. Dann eine kleine Erfrischung können wir uns ja auch antun,
Das schreit nach einer Wette vorher. Ich weiß noch nicht was, aber wir denken uns irgendwas Schönes aus, eine schöne Wette und der Verlierer darf da mal eiskalt baden.
Wie sieht's aus mit der NBA-Wette? Die Playoffs müssten da vorbei sein oder sind da vielleicht so in ihren Schlusszügen. Da kann man doch was Nettes draus machen. Weil nach dem Super Bowl müssen wir unsere Wettehre wieder aufrecht.
Müssen wir unsere, ja, auf jeden Fall. Und lass uns da was ausdenken. Wir knobeln noch ein bisschen. Wir haben ja noch ein paar Wochen Zeit bis zu den Playoffs und ich bin sehr gespannt. Ich sag mal so, ich würde mir an deiner Stelle einen dicken Pulli anziehen am 2. Juni.
Okay, ich komme mit Schal und Fäustling und einer Mütze. Das war's von mir. Es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht, Bjarne. Ich hoffe, dir auch und euch beim Zuhören auch. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Das war's von mir. Bleibt gesund. Und das Wort zum Abend gibt's von Bjarne.
Ich danke dir. Ich wollte zum Abschluss, weil ich es hier gerade nochmal bei meinen Notizen sehe, nochmal sagen, für jeden, der sich Lou Gehrig nochmal näher anschauen möchte und sein Leben. Der große Wurf, ein Film, der schon ein paar Jahre her, 1942, ist er rausgekommen, der handelt von ihm. Schauspieler Gary Cooper damals spielt ihn und hat so eine verblüffende Ähnlichkeit, dass man sich denken könnte, ob Lou Gehrig da nicht eigentlich wirklich nochmal selber mitgespielt hat. Schaut es euch an, genießt euren Abend, genießt das Wochenende und bis bald, bleibt uns treu. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao.